Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich hatte Ihnen schon angekündigt, dass heute die Chance für Sie besteht, nicht nur eine Doppelstunde, sondern zwei Doppelstunden Physikalische Chemie 1 mitzuerleben. Nämlich einmal jetzt und dann um 11.45 Uhr. Und ich habe gerade nochmal geguckt, nochmal in diesem Raum hier würden wir die Aufzeichnung machen für den Freitag. Ich hatte auch mit Andreas Scheer gesprochen. Falls Ihnen heute 11.45 Uhr nicht gut in den Kram passt, dann würde Andreas Scherer Ihnen auch am Freitag zur üblichen Vorlesungszeit dann den Stream präsentieren. Gut, dann inhaltlich, wo stehen wir? Abschnitt 4 Moleküle, das ist das, warum Sie hier studieren im Wesentlichen, würde ich denken. Und wir würden im Kapitel 15 die chemische Bindung angucken, die ja für Moleküle essentiell ist, die Sie auch klassisch gar nicht beschreiben können, sondern nur quantenchemisch. Und wir hatten als einfachstes Beispiel für ein Molekül mit einer chemischen Bindung H2+ angeguckt, weil es einfach ist, es ist auch tatsächlich ein stabiles Molekül und man kann da eben ganz gut die Prinzipien sehen. Für ein etwas langweiliges Bildchen mache ich mir die Mühe und schiebe die Tafel einmal runter, um Sie nochmal an unser Koordinatensystem zu erinnern. Das sieht so aus, wir haben einen Kern A und einen Kern B in einem Abstand groß R. Und ein Elektron, und das Elektron hat zum Kern A den Abstand RA und zum Kern B den Abstand RB. Das ist das H2-Plus-Molekül. Und wir können dafür den Hamilton-Operator aufschreiben. Der steht hier. Und Sie sehen, wir haben hier offensichtlich Laplace-Operatoren A, B und E, die auf den Kern A, auf den Kern B und auf das Elektron wirken. Das heißt, die zugehörige Schrödinger-Gleichung wäre eine Differentialgleichung, deren Lösung eine Funktion im neundimensionalen Raum ist für die Koordinaten von Kern A, Kern B und Elektron E. Diese Schrödinger-Gleichung ist dann analytisch nicht lösbar und deswegen gibt es verschiedene Näherungen. Die erste Näherung, die man macht, ist die Born-Oppenheimer-Näherung. Man entkoppelt die Elektronen von der Kernbewegung mit dem Argument, dass die Elektronen eben viel leichter sind und deswegen deren Bewegung auf einer anderen Zeitskala stattfindet. Und dann nimmt man also die Kerne als ortsfest bei einem festen Abstand groß R an und kann jetzt für jeden beliebigen Abstand groß R die elektronische Energie ausrechnen und die zugehörige Wellenfunktion und kann dann sozusagen gucken, bei welchem Abstand groß R finden wir ein Energieminimum und das wird dann der Gleichgewichtsabstand sein, der in diesem H2-Plus-Molekül zwischen diesen beiden Kernen vorliegt. Jetzt lassen wir also den Teil der kinetischen Energie der Kerne wegfallen, haben dann noch diesen Rest des Hamilton-Operators, lässt sich immer noch nicht analytisch lösen und deswegen müssen wir jetzt mit einem Näherungsverfahren starten, nämlich mit Variationsrechnung. Dazu brauchen wir eine irgendwie angenäherte Wellenfunktion. Und die Näherung dieser Wellenfunktion zeige ich Ihnen zunächst mal grafisch. Und zwar ist hier in zwei Zeilen die Idee gezeigt. Zunächst mal haben wir Kern A und Kern B in einem Abstand groß R, der so groß sein soll, dass die sich sozusagen praktisch noch nicht spüren oder dass Atom A ungestört ist. Sie sehen, das Elektron, dessen blaue Wellenfunktion im 1s-Grundzustand hier eingezeichnet ist, soll sich bei Kern A aufhalten und Kern B soll elektronenlos sein. Und dann würden Sie erwarten, dass natürlich für ein einfaches Wasserstoffatom hier eben die elektronische Wellenfunktion so eben aussieht, wie sie für ein Wasserstoffatom aussieht. Das hatten wir schon ausführlich besprochen. Und jetzt bringen wir die beiden Kerne zueinander, so wie hier. Es gibt also einen kleinen Abstand. Daraus ergibt sich das Coulomb-Potential der Kernladung, so wie hier in Rot gezeichnet. Und jetzt ist eben die Argumentation die folgende. Naja, das sieht immer noch ziemlich ähnlich aus zu dem, was wir hier hatten. Und das hier sieht immer noch ziemlich ähnlich aus wie das, was wir hier hatten. Und jetzt setzen wir die elektronische Wellenfunktion zusammen aus etwas, was aussieht wie diese Wellenfunktion. Und dann stellen wir uns das Gleiche nochmal vor am Kern B, kombinieren das und dann kriegen wir irgend so was Kombiniertes. Das ist nicht richtig, das ist eine Näherung. Und mit der versuchen wir jetzt weiter zu rechnen. Aufgeschrieben in der Formelsprache. Wir sagen, wir setzen die Wellenfunktion Psi zusammen aus einem Anteil Phi H1SA, das heißt einem Elektron, was im 1s-Orbital des Wasserstoffatoms A sitzt, und einem Anteil Phi H1SB, das heißt, das Elektron wird beschrieben, wie als wenn es in einem 1s-Orbital des Wasserstoffkerns B sitzen würde. Und dann gewichten wir das mit den Faktoren CA und CB. Ich würde an der Stelle vielleicht nochmal Ihnen als Stichwort sowas hinschreiben wie Z-Stern-Ausrufezeichen. Damit möchte ich Ihnen sagen, dass wir nicht nur sagen, dass die elektronische Wellenfunktion zusammengesetzt ist aus 1s-Orbital von A und 1s-Orbital von B-Kern, sondern dass wir durch Z-Stern in dem Orbital 4H1SA und in dem Orbital 4H1SB auch noch die effektive Kernladung anpassen, sodass die Orbitale ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer werden können, um auf die Störung durch den anderen Kern zu reagieren. Dann ist der nächste Schritt, dass wir sagen, wir können experimentell nicht zwischen dem Kern A und dem Kern B unterscheiden. Wenn wir irgendwie eine Aufnahme von dem Molekül machen, dann werden wir einfach, ich sag mal, sowas wie drei Punkte sehen. Wir können das Elektron von dem Kern sich unterscheiden, aber Kern A und Kern B können wir nicht unterscheiden. Und deswegen muss CA² gleich CB² sein. Und daraus folgt, dass CA entweder minus CB ist oder dass CA gleich CB ist. Und das kann man formulieren als entweder gerade oder ungerade Wellenfunktion Psi G und Psi U. Nämlich einmal, wo man hier ein positives Vorzeichen hat zwischen 4H1SA und 4H1SB oder wo man einmal ein Minus hat zwischen 4H1SA und 4H1SB. Und dann gibt es hier diese Normierungsfaktoren CG bzw. CU. Der Normierungsfaktor CG haben wir letztes Mal in der Vorlesung ausgerechnet. Den Normierungsfaktor CU, glaube ich, das ist eine Übungsaufgabe. Und wir finden dann, dass dieser Vorfaktor CG gegeben ist als 1 durch Wurzel 2 plus 2 SAB. Und SAB sieht harmlos aus, ist aber tatsächlich nur eine Abkürzung für das sogenannte Überlappintegral. Integral über Phi H1SB Stern Phi H1SA d tau. Das ist das Überlappintegral. Und auch dazu nochmal eine grafische Veranschaulichung. Sie sehen, wir multiplizieren die beiden Wellenfunktionen, die beiden Atomorbitale miteinander und integrieren dann darüber. Und das ist hier grafisch nochmal dargestellt. Sie sehen hier in Rot das Atomorbital des Kerns A. Das ist eine abnehmende Exponentialfunktion, wie Sie es für ein 1s-Orbital erwarten würden. Hier in Blau für den Kern B. Und jetzt war ja die Rechenanleitung für das Überlappintegral. Multiplizieren Sie Rot und Blau und integrieren Sie darüber. Und dann sehen Sie eben, ist gezeigt, hier in diesem gelben Bereich, dort sind beide Funktionen, Rot und Blau, ungleich 0. Deswegen gibt es dafür das Produkt einen Wert. Und wenn Sie dann darüber integrieren, dann kriegen Sie sowas wie diese gelbe Fläche. Und daraus folgt, dass das Überlappintegral entweder 0 sein kann für den Kernabstand unendlich groß, dann gibt es nämlich keinen Überlapp, oder für den Kernabstand, den hypothetischen Kernabstand 0, dann würden Blau und Rot genau übereinander liegen, dann würden Sie das Überlappintegral den Wert 1 erhalten oder für einen anderen Kernabstand, der weder unendlich noch 0 ist, eben irgendeinen Wert zwischen 0 und 1. So. Das ist, glaube ich, der Stand von letzter Woche Freitag. Könnten Sie dazu irgendwas anmerken? Das stimmt. Also ich wollte jetzt nicht auf dem Ersteller dieser Grafik herumhacken. Also das ist natürlich richtig. Ja, das ist, Sie müssten sozusagen Blau und Rot erst einmal miteinander multiplizieren und dann diese Fläche darunter einzeichnen. Aber ja, so als ungefähre Veranschaulichung ist nicht so schlecht vielleicht. Also die Frage war, ob man tatsächlich jetzt bei der Bildung dieser Molekülwellenfunktion auch zulässt, dass die 1s-Orbitale nicht nur größer oder kleiner werden, sondern ob sie sich auch deformieren können. Und die Antwort ist, in unserem einfachen Näherungsansatz, den wir hier machen, lassen wir tatsächlich nichts anderes zu, als dass die Orbitale ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner werden. Genau. Und also das ist eine grobe Näherung, die könnten Sie besser machen, ja, aber so ist es auch schon ganz, ganz ordentlich. Ja. Gut, jetzt würde ich Ihnen gerne noch einmal die Variationsrechnung ins Gedächtnis rufen, die wir brauchen, um jetzt eben die tatsächliche Wellenfunktion zu finden. Und ich hatte das schon mal hingeschrieben, wie gesagt, nur noch mal zur Wiederholung. Wenn Sie einen Hamilton-Operator haben und Sie kennen die genaue Eigenfunktion des Grundzustands, dann können Sie schreiben, dass H Psi 0 gleich E 0 Psi 0 ist. Das Problem ist, Sie kennen das Psi 0 üblicherweise nicht, sondern Sie haben nur so etwas komisches Genährtes, wie wir gerade gemacht haben. Und das ist die Frage, was ist dann die beste Näherung? Und dazu muss man wissen, dass der Energieerwartungswert für die genährte Funktion sowas ist wie Phi Stern H Phi D Tau geteilt durch Integral Phi Stern Phi D Tau. Und wir hatten gesehen, das ist immer größer oder gleich E0. Und deswegen ist der Trick, wenn Sie eine genährte Funktion haben, wie wir zum Beispiel die 1s-Orbitale, bei denen wir z-Stern variieren, dann suchen wir, und das ist die Idee der Variationsrechnung, eben den niedrigsten Wert, den wir einstellen können, denn das ist dann der Wert, der am nächsten an dem tatsächlich richtigen Wert E0 ist, den wir nicht kennen. Damit wir das machen können, rechnen wir uns jetzt den Energieerwartungswert für unsere gerade genährte Funktion aus. EG würden wir dann schreiben als Integral Psi gerade Stern Hamilton-Operator Psi gerade d tau geteilt durch Integral Psi gerade Stern Psi gerade d tau. Und da können wir jetzt alles einsetzen, was wir haben. Da haben wir erstmal die Normierung, die dafür sorgt, dass der Nenner 1 wird, weil wir uns sehr viel Mühe gegeben hatten, den Vorfaktor CG so zu bestimmen, dass dieses Integral gerade 1 wird. Und dann bleibt nur noch der Zähler übrig. Und also vielleicht ist es noch einfacher, wenn ich Ihnen die andere Tafel zeige. Wir setzen jetzt für Psi gerade die Funktion ein, die hier in der ersten Zeile steht, mit einem C gerade, was hier steht. Dann ergibt sich daraus 1 durch 2 mal 1 plus SAB, Klammer zu, mal große Klammer auf, Integral Phi H 1 SA Stern Hamilton-Operator Phi H 1 SA d tau plus Integral Phi H 1 SB Stern Hamilton-Operator Phi H 1 SB d tau plus 2 mal Integral Phi H 1 SA Stern Hamilton Phi H 1 SB D tau. große Klammer zu. Was ist passiert? Wir haben für dieses Psi gerade oder für diese beiden Psi gerade hier diese Psi gerade eingesetzt, haben dann eine Klammer mit zwei Summanden und multiplizieren jetzt einfach ordentlich aus. Wir haben dann über Psi Stern H Psi sowas wie erster Summand H erster Summand. Das ist der erste Beitrag. Wir haben sowas wie zweiter Summand H zweiter Summand. Das ist der zweite Beitrag. Und wir haben zweimal erster Summand H zweiter Summand. Das ist der dritte Beitrag. Das können wir kompakt schreiben als H A A. Das ist das erste Integral. Ah, Entschuldigung, ich sollte vielleicht noch sagen, dass HAA gleich HBB ist. HBB wäre das hier. Also vielleicht schreibe ich das nochmal unten drunter, damit Sie es ordentlich in den Unterlagen haben. Das hier ist HAA und das hier ist HBB. Und das ist gleich HAA. Und dann haben wir hier noch dementsprechend HAB. Und wenn wir das alles zusammenzählen, dann kommen wir darauf, dass wir HAA plus HAB geteilt durch 1 plus SAB haben. Oder noch mit anderen Worten, wir haben jetzt einen Energieerwartungswert für unsere Näherungsfunktion Psi G aufgestellt und stellen fest, dass dieser Energieerwartungswert HAA plus HAB durch 1 plus SAB ist. Wobei Sie im Hinterkopf haben müssten, dass HAA, HAB und SAB jeweils Integrale sind, die man dann eben jeweils ausrechnen kann. Ohne Rechnung sage ich, schreibe ich Ihnen noch auf, es geht aber ganz analog. Was ergibt sich für EU? Also ohne Rechnung. EU ist der Energieerwartungswert für die genährte Wellenfunktion Psi ungerade. Und da bekommen wir HAA minus HAB geteilt durch 1 minus SAB. Und jetzt ist die Idee für den weiteren Verlauf der Vorlesung, dass wir diese Ausdrücke HAA, HAB, SAB analysieren. Die Frage nochmal für die Leute an den Bildschirmen zu Hause wiederholt, ist, wie kann man den Ausdruck Phi Stern AH Phi Stern B plus Phi Stern B H Phi A, das wäre nämlich das, was man eigentlich bekommen müsste, das vereinfachen zu zweimal Phi Stern A H Phi B. Und ich entschuldige mich für meine flapsige Antwort, das geht deswegen, weil H Hermitsch ist. Dann könnten Sie mal einen Mathematiker fragen, warum es sich genauso ergeben muss. Ich glaube, an der Stelle ist es nicht so wichtig. So, jetzt zur Analyse der Terme HAA und HAB. Jetzt nochmal auf. Wir hatten gesehen, dass das Integral Phi H 1 SA Stern. Und jetzt kommt der Hamilton-Operator. Und ich setze jetzt den Hamilton-Operator tatsächlich mal ein. Der ist, Klammer auf, minus H Querquadrat durch 2 M Laplace minus e Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 RA, Klammer zu, Phi H 1 SA D Tau. Sie erkennen, das ist noch nicht der komplette Hamilton-Operator. Deswegen geht es weiter mit plus e Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 groß R Integral Phi H 1 SA Stern Phi H 1 SA D Tau. Was ist da passiert? Da habe ich den Operator aus dem Hamilton-Operator, also den Operator e Quadrat durch 4pi epsilon 0 groß r, aus der Mitte von phi Stern und phi rausgezogen nach vorne. Das durfte ich machen, weil in diesem Operator hier nichts steht, was auf die elektronische Funktion phi h1sa wirkt. Also hier steht keine elektronische Koordinate drin, sondern es ist nur der Kern-Kernabstand. Den habe ich festgewählt, Born-Oppenheimer-Näherung, deswegen habe ich es rausgezogen. Da kommt schon eine Zwischenfrage. Das ist also sowohl der, also das ist die Elektronenmasse und das ist der Laplace-Operator, der auf die elektronische Koordinate wirkt. Das habe ich sozusagen unterschlagen, weil wir in der Born-Oppenheimer-Näherung sind und gesagt haben, wir nehmen die Kerne ortsfest an und dann ist das hier der Ausdruck der kinetischen Energie des Elektrons. Und es fehlt immer noch ein Ausdruck, um den Hamilton-Operator komplett zu machen und den bekomme ich, indem ich minus Integral phi h1sa Stern Klammer auf, e Quadrat durch 4pi epsilon 0 rb, Klammer zu, phi h1sa d tau bilde. Mir wäre wichtig, dass Sie verstehen, wo diese zwei Zeilen herkommen. Dass die Abkürzung haa stand für das Integral phi Stern a Hamilton-Operator phi a d tau. Und jetzt habe ich für den Hamilton-Operator einfach alle Terme eingesetzt. Es fehlt nur die kinetische Energie der Kerne, die wir aufgrund der Born-Oppenheimer-Näherung unterschlagen. Und Sie sehen, dass ich hier in diesem Fall, das ist ja die Energie aufgrund der Kern-Kernabstoßung, dass ich in diesem Fall diesen Operator hier aus dem Integral rausziehen konnte. Und hier stehen die Operatoren brav in dem Integral drin. So, jetzt können wir das deutlich vereinfachen. Ist gleich. Was ergibt denn die erste Zeile? Das wissen Sie. Wie immer ist bei solchen Fragen die wahrscheinliche Antwort 0 oder 1 oder Pi oder sowas. Sie haben einen Tipp. 1. 1 ist die richtige Antwort auf eine andere Frage. Und zwar wäre die Antwort 1 richtig, wenn Sie sich darauf beziehen, was das hier ist. Das ist nämlich aufgrund der Normierung von phi h1sa und der Orthonormierung, das wäre eine 1. Das würde ich schon mal gerne notieren. Das ist 1, aber das Integral in der ersten Zeile ist nicht 1. Weil Sie eben neben dem phi h1sa Stern und dem phi h1sa noch diesen hässlichen Operator in der Mitte haben. Sie müssten wissen, was dieser Operator auf diese Wellenfunktion ergibt. Ich frage mal anders. Erkennen Sie diesen Operator hier? Der Operator hat einen Anteil kinetische Energie, das kennen Sie. Minus h quer Quadrat durch 2me Laplace e. Das ist kinetische Energie des Elektrons. Und das hier ist eine potenzielle Energie, und zwar für ein Elektron im Abstand Ra zum Kern A. Und das angewandt auf eine Wellenfunktion h1sa. Da müsst ihr jetzt tatsächlich noch ein bisschen überlegen, was gibt dieser Operator auf diese Eigenfunktion. Was sagen Sie? Das ist der Energieeigenwert dieser Funktion. Das ist genau richtig. Ja? Das hier ist nichts anderes als der Hamilton-Operator für das Wasserstoffatom, angewandt auf die Eigenfunktion 1s des Wasserstoffatoms. Also das wäre dann dieser Operator angewandt auf diese Funktion, wäre im Wasserstoffatom sowas wie minus 13,6 Elektronenvolt mal der Funktion. Oder Sie können es auch I1S nennen oder sowas. Und dann gibt das hier auf die Funktion den Energieeigenwert 1S mal diese Funktion. Dann kann ich den Energieeigenwert rausziehen und dann bleibt Phi Stern H1SA Phi H1SA d Tau übrig. Das ist wieder 1. Und dementsprechend kann ich hier schreiben, das ist also, der erste Ausdruck ist E1S. Vom zweiten Integral bleibt nur E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 groß R übrig. Und der dritte Ausdruck hier, der ist nicht so einfach. Weil ich hier den Abstand RB vom Elektron zum zweiten Kern habe, aber angewandt auf eine Funktion, die mir das Elektron um den Kern A beschreibt. Da wir da nicht weiterkommen, wenden wir einen einfachen Trick an und sagen, dieses Integral nennen wir J. Und dann können wir hier hinschreiben minus J. Dieses J ist ziemlich wichtig, deswegen schreibe ich hier nochmal hin mit J gleich Integral Phi H 1 S A Stern E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 R B Phi H 1 S A D Tau. Dieses Integral heißt Coulomb Integral. Und auch wenn wir es nicht ausrechnen können, können wir verstehen, was es ausdrückt. Und zwar beschreibt es die Wechselwirkung der Elektronenwolke um Kern A, das ist das, was in dem Phi H1SA steht, diese Wechselwirkung mit dem Kern B. Vielleicht fasse ich das nochmal zusammen. E1S beschreibt die Wechselwirkung der Elektronenwolke von Kern A mit dem Kern A. Lassen Sie mich es dramatischer sagen. Wir sind jetzt an einem sehr wichtigen Punkt dieser Vorlesung angekommen. Das wäre mir sehr wichtig, wenn Sie da mitkommen. Wir haben das Integral HAA ausgewertet. Das sind tatsächlich diese drei Integrale. Und die kann ich abkürzen als E1S plus E Quadrat durch 4Pi Epsilon und R minus J. Und wichtig ist aber, dass Sie verstehen, was diese Werte bedeuten. Wir haben Kern A und Kern B und ein Elektron. E1S beschreibt die Energie, die ich habe aufgrund der Wechselwirkung dieses Elektrons, was irgendwie so eine Aufenthaltswahrscheinlichkeitswolke ist, mit dem Kern A. Das hier ist die Coulomb-Wechselwirkung zwischen Kern A und Kern B. Und das hier ist die Wechselwirkung der Elektronenwolke um Kern A mit dem Kern B. Also man kann das natürlich nicht so wirklich zeichnen, ja, aber Sie ahnen, wie meine Zeichnung aussehen könnte. Wenn ich hier die Kerne habe und dann habe ich hier irgendwie so eine elektronische Aufenthaltswahrscheinlichkeit, dann habe ich diesen Teil hier, das Wasserstoffatom. Dieser Teil hier ist die Kern-Kern-Abstoßung zwischen den Kernen und dieses J hier entspricht der Wechselwirkung zwischen der Elektronenwolke und dem Kern B. Das ist sozusagen die sehr, sehr flapsige Überlegung. Da haben Sie eine Frage dazu? Ein bisschen grob zusammengefasst, was ist das für ein Blödsinn? Wir haben doch nicht das Elektron nur um den Kern A lokalisiert. Das stimmt auch, das ist nicht so. Unsere Wellenfunktion Psi G ist eine Superposition von Elektronenwolke um den Kern A und Elektronenwolke um den Kern B. Deswegen ist unsere Gesamtenergie auch nicht HAA, sondern, wenn Sie nochmal in der Vorlesungsaufzeichnung nachgucken, haben wir gerade aufgeschrieben, ich habe es auch schon von der Tafel gewischt, HAA plus HAB durch 1 plus SA. Das heißt, wir sind noch lange nicht fertig. Ja? Das ist nur sozusagen der erste Teil. Und die, sagen wir mal, anschauliche Interpretation ist, HAA ist sowas wie eine Referenzenergie. HAA ist die Energie, die ich habe, solange ich noch, oder ich war gestartet mit einem Atom, das besteht aus Kern und Elektronen und einem Kern. Und die bringe ich jetzt langsam näher. Und das hier, HAA, dieser Ausdruck, ist die Energie, die ich habe, solange das Elektron am Kern A noch nicht gestört ist, also immer noch die gleiche Aufenthaltswahrscheinlichkeitsverteilung um Kern A hat, aber den Kern B aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung schon spürt. Das sind diese beiden Ausdrücke hier. Aber, völlig richtig, natürlich wird das Elektron nicht um den Kern A bleiben, sondern es wird jetzt in einer neuen Wellenfunktion rutschen, die eine Molekülwellenfunktion ist. Und dazu müssen wir jetzt den Ausdruck HAB analysieren. Also das lassen Sie mich vielleicht nochmal notieren, dass nämlich HAA entspricht HAA entspricht Gesamtenergie eines ungestörten H-Atoms, eines ungestörten H-Atoms, das von einem Proton, also das ist der zweite Kern, das von einem Proton R entfernt ist. Und das nennen wir nicht gebundene Energie oder Referenzenergie. Gut. Der nächste Schritt ist klar. Wir müssen jetzt HAB auswerten. Ich habe den Eindruck, Sie könnten es noch ein bisschen erwarten. Dann würde ich jetzt erstmal 5 Minuten Pause machen. Ich würde jetzt wie folgt weitermachen. Ganz analog zu dem, wie wir jetzt gerade eben HAA aufgeschrieben haben, würden wir HAB aufschreiben. Dazu gibt es 2 Schritte. Schritt 1 ist, wir setzen den Hamilton-Operator ganz analog in das Integral ein. Und dann der Schritt 2 ist, wir gucken, was wir lösen können. Wir bekommen also für HAB Integral Phi Stern H1SB, Klammer auf, erster Beitrag des Hamilton-Operators ist minus H Querquadrat durch 2m Laplace minus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 RA, Klammer zu, Phi H 1 SA D Tau. Dann kommt der zweite Term, der ist plus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 Groß R Integral Phi H 1 SB Stern Phi H 1 SA d tau. Und der dritte und letzte Term ist minus Integral Phi H 1 SB Stern, Klammer auf, E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 RB, Klammer zu Phi H 1 SA d tau. Sie erkennen die Struktur. Wir haben Phi Stern H1SB, Hamilton-Operator Phi H1SA und dieser Hamilton-Operator ist jetzt in 3 Beiträge aufgespalten. Einmal diesen hier, einmal diesen hier, einmal diesen hier. Und da der Beitrag des Hamilton-Operators hier nicht auf die Wellenfunktion Phi H1SA wirkt, weil wir R als ortsfest angenommen haben, können wir es aus dem Integral rausziehen. So, jetzt kann man wieder überlegen, was kann man lösen. Und was man zunächst mal lösen kann, ist der erste Teil hier. Dieser Operator auf Phi H1SA. Was ist das Ergebnis davon? Okay, also das würde ich als E1S aufschreiben. Das ist jetzt noch nicht ganz korrekt. Also wir haben jetzt Operator auf Eigenfunktion, gibt Eigenwert. Und dann muss ich die Eigenfunktion noch hinschreiben. Das ist dann das phi h1sa. So, und mit dieser kleinen Hilfe können wir jetzt überlegen, was gibt das Gesamtintegral. Super, ja, genau. Also die richtige Antwort ist, das ist e1s mal sab. Warum? Weil ich das e1s, das ist nur eine Zahl, aus dem Integral rausziehen kann. Und dann habe ich noch phi Stern b phi a d tau. Und das ist gerade das Überlappintegral SAB. Dann können wir auch überlegen, was dieses Integral hier ist. Und das hatte ich gerade versucht zu sagen, das ist gerade das Überlappintegral SAB. Und dann haben wir noch diesen Ausdruck hier. Und der ist tatsächlich ganz schwierig. Also wir haben hier einen Operator RB, der auf phi h1sa wirkt und dann wird das Ganze noch mit phi Stern h1sb multipliziert. Deswegen nennen wir dieses Integral einfach nur k. Und das ist bekannt als Resonanzintegral oder Austauschintegral. Und an dieser Stelle kann ich Ihnen keine anschauliche Deutung liefern. Das ist tatsächlich ein rein quantenmechanischer Effekt, der kommt aus der Interferenz der beiden Atomorbitale B und A. Das würde mit Tischtennisbällen nicht passieren. So, und damit lässt sich HAB, HAB ist dann nämlich SAB, Klammer auf, E1S plus E-Quadrat durch 4Pi Epsilon 0 R, Klammer zu, minus K. So lässt sich der Ausdruck HAB zusammenfassen. Und damit sind wir soweit, dass wir uns angucken können, was macht die Bindung, die Molekülbindung aus. Wir gucken uns jetzt an, erhöht oder erniedrigt sich die Energie in dem Moment, wo die beiden Atome eine Bindung eingehen. Und das können wir, ich habe tatsächlich gehört, dass irgendjemand ein bisschen gelangweilt gemeint hat, die Energie erniedrigt sich. Das stimmt, sonst würde es keine Bindung geben. Aber Sie haben sozusagen jetzt ein bisschen despektierlich über dieses wunderbare Ergebnis gesprochen, was gleich rauskommt, nämlich, dass sich die Energie erniedrigt. Ich würde das mal aufschreiben. Unter Delta EG gleich EG minus HAA. Das interessiert mich und damit per Definition auch Sie. Ich rechne hier aus, was ist die Energie im H2-Plus-Molekül für die gerade Wellenfunktion EG, wenn ich HAA abgezogen habe. Und HAA, da hatte ich mir Mühe gegeben, Ihnen zu sagen, dass das die Referenzenergie ist. Das entspricht dem ungestörten Wasserstoffatom mit einem zweiten Wasserstoffkern in der Nähe. Und dann ist das, was übrig bleibt, Delta EG, eben gerade der Effekt, der durch die Bindung, also durch die Bildung eines Molekülorbitals zustande kommt. Das ist die Idee von diesem Ausdruck. Und den können wir jetzt hinschreiben, weil wir den Ausdruck für EG kennen. Der ist nämlich, vielleicht nochmal zur Erinnerung, gewesen H AA plus HAB geteilt durch 1 plus SAB. Und davon ziehe ich das HAA ab. Und wenn ich das ordentlich mache, dann kommt daraus minus K plus SABJ geteilt durch 1 plus SAB. Okay, das ist also jetzt die Energiedifferenz aufgrund der Bindung und natürlich sind K, SAB, J und SAB sind irgendwelche Integrale. Ich kann das gleiche machen für die ungerade Wellenfunktion Delta E ungerade, das ist E ungerade minus HAA und wenn man das macht, kommt daraus K minus SABJ durch 1 plus SAB. Was tut man jetzt? Jetzt fängt man an, richtig zu rechnen. Und zwar, indem man für jeden Abstand groß R diese Integrale ausrechnet und dann anfängt Z Stern zu variieren. Das Z Stern steht, also in diesen Integralen stecken ja die Näherungsfunktionen phi H1SA und phi H1SB. Und ich rechne also jetzt für einen festen R, rechne ich für ein Z Stern diese ganzen Integrale aus, dann variiere ich Z Stern, rechne wieder die ganzen Integrale aus und nehme den Z-Sternwert, für den die Energie am niedrigsten ist. Das ist dann die bestgenährte Funktion. Das mache ich für einen R-Wert und dann mache ich das für alle R-Werte. Und dann finde ich für das Minimum der Energie über R sozusagen die genährte Molekülwellenfunktion für das H2-Plus-Molekül. Sie ahnen es schon, das schreibe ich nicht an die Tafel, sondern ich würde Ihnen zunächst mal das Ergebnis rechnerisch präsentieren. Das ist das wunderbare Ergebnis. Hier ist aufgetragen genau dieses Delta E. Und zwar zwei Delta E's. Einmal für die gerade Wellenfunktion in Rot und für die ungerade Wellenfunktion in Gelb in Abhängigkeit vom Abstand groß R. Das steht hier in der Figure Caption. Der Nullpunkt der Energie entspricht den weit entfernten H- und H-Plus-Spezies. Also das ist genau unsere Referenzenergie. Also aufgetragen ist dementsprechend hier Delta E. So, was sehen Sie? Wenn Sie die ungerade Wellenfunktion verwenden, dann erhöhen Sie durch eine hypothetische Bindung die Energie. Das heißt, für die ungerade Wellenfunktion findet keine Bindung statt. Für die gerade Wellenfunktion sehen Sie, finden Sie tatsächlich in manchen Bereichen eine Erniedrigung der Energie und das Minimum der Energie finden Sie bei einem Abstand von 2 A0, 2 Bohrradien. Und das ist tatsächlich der Abstand, den Sie in einem H2-Plus-Molekül für den Kern-Kern-Abstand finden. Sie können dann hier diesen Energieunterschied angucken, das entspricht der Dissoziationsenergie des Moleküls. Also diese Energie müssten Sie aufbringen, um dann wieder den Kern oder einen der beiden Kerne wieder zu entfernen. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Wir bekommen durch diese Näherung, die wir gemacht haben, die ja ziemlich brutal war. Ja? Also wir haben einfach nur gesagt, wir kombinieren das 1s-Orbital des einen Atoms mit dem 1s-Orbital des anderen Atoms und erlauben noch, dass sie ein bisschen größer, ein bisschen kleiner werden. Okay. Wenn man diese Rechnung so durchzieht, dann bekommen wir hier für die Dissoziationsenergie einen Wert von 2,36 Elektronenvolt raus. Und das ist jetzt ein guter Test. Der tatsächliche Wert liegt bei 2,7 Elektronenvolt. Und da würde man sagen, das ist relativ vernünftig. Es würde uns jetzt nicht schwerfallen, die Näherung besser zu machen, indem wir erlauben würden, dass sich die Orbitale noch irgendwie verformen. Das war, glaube ich, ein Vorschlag. Ja. Dann würden wir eben näher an diese 2,7 Elektronenvolt kommen, anstatt der 2,36 Elektronenvolt. Wir finden außerdem in der Variations... Ah, da gibt es eine Frage dazu. Ja, bitte. Die Frage war, ob wir aus dem relativ guten Ergebnis, was die Bestimmung der Dissoziationsenergie angeht, rausfinden können, ob die elektronische Aufenthaltswahrscheinlichkeit ähnlich ist wie die Überlagung der beiden 1s-Orbitale. Und die Antwort ist ja, genau so ist das. Also das würde man daraus schlussfolgern. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass es Sie sicher brennend interessiert, was denn bei unserer Variationsrechnung für Z-Stern rausgekommen ist. Also ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was ja passiert ist, ist, dass wir, was ich einfach jetzt in zwei Sätzen kurz gesagt habe, was passiert ist, dass irgendjemand sich hingesetzt hat und gerechnet hat, ich sage das nochmal, für jeden Kern-Kernabstand groß R, all diese Integrale, Delta EG ausgerechnet und für alle möglichen Z-Sternwerte und dann den Z-Sternwert genommen hat, wo die Energie am niedrigsten ist. Und was man findet ist, dass man für Psi gerade Z-Stern mit 1,24 bestimmt. Was heißt denn das für die Orbitale? Wenn Z-Stern 1,24 ist, sind die größer oder kleiner geworden? Im Vergleich zum ungestörten Atom. Wurden ein bisschen kleiner, also effektive Kernlänge Z-Stern größer 1, heißt, dass die Coulomb-Anziehung ein bisschen größer geworden ist, das Orbital ein bisschen kompakter geworden ist. Also wir finden hier ein kompakteres Orbital. Gut, das würde ich Ihnen gerne nochmal grafisch auch zeigen. Hier sehen Sie eine Darstellung der elektronischen Wellenfunktion im Vergleich Psi-U und Psi-G. Hier oben sehen Sie zwei Kerne, A und B. Und in Rot eingetragen sehen Sie die Wellenfunktion Psi gerade. In Blau gestrichelt sehen Sie die Überlagerung, die Sie bekommen würden, wenn Sie einfach die ungestörten 1s-Orbitale überlagern würden, also die mit z gleich 1. Sie wissen ja, in unserer Überlagerung ist z-Stern gleich 1, ich habe es schon wieder vergessen, 2,4 glaube ich, ne? 1,24. Das sehen Sie daran, dass die blau gestrichelten, ungestörten 1s-Orbitale ein bisschen größer sind als die roten Molekülorbitale. Also die Orbitale werden ein bisschen kompakter. Hier in Blau ist das sogenannte antibindende Molekülorbital eingezeichnet, bei dem wir, also Psi-U, da sehen Sie, kriegt man eine derartige in blau gezeichnete Wellenfunktion raus. In blau gestrichelt wären wieder die ungestörten 1s-Orbitale. Und hier sehen Sie das im direkten Vergleich. Ich meine, ich habe auch davon nochmal das Betragsquadrat gebildet. Ich gucke mal, ob ich das hier irgendwo habe. Das ist jetzt eine 2D-Darstellung. Sie sehen die beiden Kerne hier oben und die beiden Kerne hier unten. Jetzt lesen Sie hier unten natürlich die Bildunterschrift, deswegen spare ich mir die Frage, was denn Psi-G und was Psi-U ist. Aber Sie hätten es tatsächlich auch am Bild erkennen können. Und zwar sehen Sie, dass es hier zwischen den beiden Kernen einen Nulldurchlauf gibt zwischen den beiden, oder von der elektronischen Wellenfunktion. Das ist also die ungerade Wellenfunktion. Ich gehe nochmal eins zurück. Das ist genau dieser Nulldurchgang hier der ungeraden Wellenfunktion, während ich für die gerade Wellenfunktion hier einen Wert habe zwischen den Kernen, der größer als 0 ist. Das würden Sie hier sehen. Und hier sehen Sie nochmal das Betragsquadrat dieser beiden Wellenfunktionen Psi gerade und Psi ungerade. Das entspricht also der Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons. Und ich glaube, für Sie ist wahrscheinlich jetzt die Verbindung zur greifbaren Realität wieder gegeben, weil Sie den großen Unterschied sehen, dass nämlich in der antibindenden Wellenfunktion Psi-U die elektronische Aufenthaltswahrscheinlichkeit zwischen den Kernen auf 0 absinkt, während sie für die gerade Wellenfunktion hier einen endlichen Wert hat. Und tatsächlich zeigt die quantenmechanische Rechnung auch das, was man vielleicht intuitiv geahnt hat, dass nämlich die Elektroden oder das Elektron in dem Fall hier den Kitt für diese Bindung irgendwie bilden. Also sie brauchen zwischen den beiden sich abstoßenden positiv geladenen Kernen, brauchen sie elektronische Aufenthaltswahrscheinlichkeit dazwischen, die dann die chemische Bindung vermittelt. Da gibt es eine Frage dazu. Also die Frage ist, was passiert, wenn man das bindende und das antibindende Orbital irgendwie, ich sage es mal, vermischt. Genau das passiert natürlich dann, wenn wir mehr Elektronenmoleküle haben. Da besetzen sie ja die bindenden und antibindenden Orbitale und dann müssten sie jetzt einfach noch eine Woche gedulden. Dann gucken wir uns an, wie die sich dann zueinander verhalten. Und sie wissen natürlich, ja, dass wenn sie eben auch antibindende Orbitale besetzen, das Molekül trotzdem gebunden ist. Also lassen Sie da noch ein bisschen Zeit. Wir gucken uns an, was passiert, wenn wir mehrere Elektronen einsetzen. Hier haben wir im Hinterkopf, handelt es sich um ein einziges Elektron. Und dieses Elektron kann entweder durch die Wellenfunktion Psi gerade oder Psi ungerade beschrieben werden. Eine andere Wellenfunktion geht nicht, sonst wäre die Ununterscheidbarkeit der Kerne nicht mehr gegeben. Und dementsprechend sehen Sie, dass die gerade Wellenfunktion mit elektronischer Aufenthaltswahrscheinlichkeit zwischen den Kernen eben dann eine Bindung verursacht. Das, glaube ich, wäre das, was ich unbedingt sagen wollte zum H2-Plus-Molekül. Da gibt es eine Frage dazu. Die Frage war, wenn ich es kurz zusammenfasse, wir sehen hier eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit über Psi Quadrat. Das ist, man muss ein bisschen aufpassen noch, das ist ja eigentlich ein dreidimensionales Problem in einer eindimensionalen Projektion, aber okay, wir haben diese rote Kurve Psi Quadrat. Und die Frage war, warum ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit zwischen den positiv geladenen Kernen kleiner als sozusagen am Kernort? Und das Elektron wäre ja negativ geladen. Das heißt, Sie würden erwarten, dass es gerne nah an einen der beiden Kerne heranrutscht, aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung. Vielleicht ein klassisches Bild wäre, wenn Sie einen Potentialverlauf haben, wir haben den ja irgendwo, vielleicht sieht man es hier hübscher. Ja. Das in Rot ist der Potentialverlauf, der sich aus dem Potential der Kerne ergibt. Und da sehen Sie eben, ist das Potential tiefer am Kernort als genau dazwischen. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, Sie legen hier jetzt irgendwelche Kugeln hin, ja, dann würden Sie natürlich sehen, dass die dann irgendwie hier reinrollen würden. Und jetzt ist es quantenmechanisch natürlich viel komplizierter und dann finden wir eben dieses Ergebnis hier, was, glaube ich, im direkten Vergleich mit dem Potential einleuchtendes, dass Sie dort, wo Sie ein Potentialminimum haben, eben auch eine hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit und umgekehrt. Wir hatten mehr Elektronenatome besprochen und Sie hatten gesehen, dass die mehr Elektronenatome immer wieder zurückgeführt wurden auf das Wasserstoffatom. Wir gucken uns jetzt mehr Elektronenmoleküle an und Sie ahnen schon, dass all diese mehr Elektronenmoleküle zurückgeführt werden auf ein H2-Plus-Molekül. Das wird so die Route für die nächste Zeit sein. Und jetzt brauchen wir mehr Elektronenmoleküle und Sie ahnen schon, was unser Lieblings-Mehr-Elektronenmolekül ist. Richtig, es ist H2. Dann haben wir auch schon ein zweites Elektron dabei. Und die Koordinaten, die wir verwenden, hatte ich hier auch irgendwo schon gesehen. Naja, wir haben jetzt zwei Kerne, A und B. Wir haben zwei Elektronen und haben damit jetzt hier folgende für die potenzielle Energie wichtigen Abstände. Groß R für den Kern-Kernabstand und dann RA1 und RB1 für das erste Elektron mit Abstand zum Kern A und Kern B. Ganz analog für das zweite Elektron RA2 und RB2 und, was man nicht vergessen darf, ist auch die Elektron-Elektron-Abstoßung zwischen den beiden Elektronen, die dann im Abstand R1-2 zueinander auftauchen. Und das würden wir jetzt als nächstes aufschreiben. Während ich jetzt meditativ die Tafel gewischt habe, ist mir noch ein Punkt eingefallen, den ich Ihnen doch gerne nochmal zeigen wollte. Und zwar nochmal zurück zum H2-Plus-Molekül. Mir ging es darum, dass ein Molekül Molekülschwingungen ausführen kann. Wir hatten das mal sehr flapsig aufgestellt mit, wir haben zwei Atome, da ist eine Feder dazwischen und hatten dann den harmonischen Oszillator beschrieben. Und da hatten wir als Federpotenzial ein halb kx² als harmonisches Potenzial aufgeschrieben. nochmal zwei Atome Feder dazwischen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn sich das die Feder wie eine Feder verhält, dann ist das Potenzial ein halb kx² und hatten damit dann den ganzen harmonischen Oszillator hoch und runter gerechnet. Haben aber auch gesagt, wir wissen, dass zwischen den zwei Atomen keine Feder ist. Deswegen wäre ein halb kx² ein ziemlicher Zufall, wenn das das richtige Potenzial wäre. Und helfen Sie mir noch auf die Sprünge. Haben wir das Morse-Potenzial diskutiert? Ja, da war die Überlegung, wenn wir verhindern wollen, dass es eine Kern-Kern-Kollision gibt, muss für kleine Kern-Kern-Abstände das Potenzial sehr steil anwachsen. Und wenn wir eine Dissoziation erlauben wollen, dann muss es möglich sein, dass für große Kern-Kern-Abstände das Potenzial konstant wird. Das war damals die, naja, plausible Beschreibung des Morse-Potenzials. Was Sie hier sehen, ist die quantenmechanisch korrekt berechnete Potenzialkurve für eine chemische Bindung. Das heißt, Sie könnten sagen, okay, wir haben unser H2-Plus-Molekül hier in der Gleichgewichtslage. Wir lenken es ein bisschen aus der Gleichgewichtslage aus, indem wir die Kerne entweder auseinanderziehen oder zusammendrücken. Und dann fängt das Molekül an, Schwingungen durchzuführen. Und das könnten Sie mit einer Schrödinger-Gleichung für die Schwingung beschreiben und müssten diesen Potenzialverlauf hier einsetzen. Und das, dieser Potenzialverlauf ist im Prinzip der Morse-Potenzialverlauf. Und wir haben ihn aber jetzt nicht einfach empirisch bestimmt, sondern wir haben ihn sozusagen tatsächlich gerechnet. Was man aber machen kann, ist, man kann sagen, für kleine Auslenkungen aus der Ruhelage, hier irgendwo, ist das hier ungefähr ein Parabelpotenzial. Oder mit anderen Worten, Sie machen eine Taylor-Reihenentwicklung dieser Funktion um die Gleichgewichtslage herum und schmeißen alles nach dem quadratischen Term weg. Dann haben Sie ein harmonisches Potenzial und damit können Sie dann mit Hilfe vom harmonischen Oszillator eben die Molekülschwingung berechnen. Das wollte ich da nur nochmal, also diesen Link wollte ich Ihnen gegeben haben. Gut, jetzt kommt das H2-Molekül. Welche zwei Komplikationen handeln wir uns ein, wenn wir das H2-Molekül beschreiben im Vergleich zu H2+? Wechselwirkende Elektronen untereinander, das ist die eine Komplikation. Was müssten wir noch beachten? Ja, was sagen Sie? Wir erhöhen die Dimensionalität. Da sind wir relativ skrupellos und sagen, die Rechenregeln sind die gleichen. Was wir noch brauchen, ist ein Spin. Weil wir jetzt wieder mit Orbitalen rechnen werden und dann Pauli-Verbot brauchen und deswegen den Spin berücksichtigen müssen. Also sprich, H2-Molekül geht ganz ähnlich wie das H2-Plus-Molekül, aber mit Elektronen-Elektronen-Wechselwirkung und mit Spin. Ich möchte Ihnen gerne zwei Modelle vorstellen, wie man das H2-Molekül beschreiben kann. Und zwar einmal das sogenannte Valenzbindungsmodell. Und das Molekülorbitalmodell. Und Sie ahnen schon, wenn ich Ihnen zwei Modelle vorstelle, werden beide falsch sein. Die beste Beschreibung der Wirklichkeit erhält man nachher durch eine Kombination dieser beiden Modelle. Aber diese Modelle sind relativ einsichtig. Also, zu 1 würde ich die Wellenfunktion Psi bindend Valenzbindungsmodell aufschreiben wollen für die Elektronen 1 und 2. Und ich gebe Ihnen gleich das Ergebnis an, das kann man sich eigentlich zusammenreiben. Wir haben irgendeinen Normierungsfaktor. Der ist 1 durch Wurzel aus 2 plus 2 SAB mal Klammer auf. Und jetzt machen wir folgenden Ansatz. Phi H 1 SA 1 Phi H 1 SB 2 plus 4H1SB1 mal 4H1SA2, Klammer zu. Was steht da? Da steht, dass das erste Elektron 1 in einem 1s-Orbital um Kern A ist und das zweite Elektron 2 in einem 1s-Orbital um Kern B ist oder umgekehrt. Und Sie sehen, das ist eine gerade Wellenfunktion. Sie sehen hier ein Plus. Das ist abgeleitet aus dem H2-Plus-Molekül. Achtung, in Mehrelektronenmolekülen müssen die Wellenfunktionen für zum Beispiel zwei Elektronen antisymmetrisch bezüglich des Austauschs zweier Elektronen sein. Das heißt, wenn ich in diesen Klammern hier die Einsen und Zweien tausche, muss das Vorzeichen wechseln. Das tut es aber nicht. Ja, also wenn Sie hier 1 und 2 tauschen, bekommen Sie gerade den hinteren Ausdruck. Wenn Sie hier 1 und 2 tauschen, bekommen Sie gerade den vorderen Ausdruck. Das ist ein Plus dazwischen. Funktioniert nicht. Aber wir haben ja noch den Spin. Und deswegen muss ich die Spin-Wellenfunktion noch dran multiplizieren mit 1 durch Wurzel 2, Klammer auf. Und können Sie die Spin-Wellenfunktion ansagen? Die Frage war, glaube ich, gerade oder ungerade. Ja? Diese Frage müssten Sie selbst beantworten können. Die Spinwellenfunktion, die ich hier aufschreibe, muss ungerade sein, weil die Ortswellenfunktion symmetrisch ist und das Pauli-Prinzip uns sagt, dass die Gesamtwellenfunktion antisymmetrisch sein muss. Deswegen brauche ich hier eine antisymmetrische Spinwellenfunktion. Kann jemand von Ihnen sagen, wie die antisymmetrische Spinwellenfunktion aussieht? Also man muss jetzt irgendwie beschreiben, dass das Elektron 1 in Alpha oder Beta ist und das Elektron 2 in Alpha oder Beta. Und das könnte entweder sein Alpha 1, Beta 2 oder es könnte sein Alpha 2, Beta 1. Und jetzt muss ich hier noch ein Vorzeichen dazwischen machen, entweder ein Plus oder ein Minus. Und wie ich gerade gesagt habe, muss das eben ein Minus sein. Ja, Sie sehen eben, das hier ist die Singulet-Wellenfunktion. Vielleicht nochmal, um einen Schritt zurückzugehen, was ist da aufgeschrieben? Die Molekülwellenfunktion für die zwei Elektronen im Valenzbindungsmodell ist ein Produkt aus einem Atomorbital für das erste Elektron und einem Atomorbital für das zweite Elektron. Und dass es dann so länglich wird, hängt damit zusammen, dass es eine antisymmetrische Wellenfunktion sein muss. Aber nochmal, das Valenzbindungsmodell besteht aus Produkten von Atomorbitalen. Die nächste Überschrift wäre dementsprechend Molekülorbitalmodell. Hier haben wir kein Produkt von Atomorbitalen mehr, sondern wir bilden erst Molekülorbitale und Sie kennen Molekülorbitale schon, zum Beispiel Psi-U und Psi-G und befüllen die dann mit Elektronen. Dafür reichen aber die verbleibenden 3 Minuten nicht mehr aus. Deswegen würde ich gerne an dieser Stelle abbrechen. Jetzt müssen Sie nicht panisch werden, Sie könnten noch eine Frage stellen, aber das war sehr unclever von mir. Wenn Sie jetzt die Option haben zwischen Sie gehen raus, das ist ja noch eine Frage, kenne ich Ihre Entscheidung? Nein, Sie überraschen mich. Eine Frage noch sehr freundlich. Also die Frage war, warum sieht das so ähnlich aus wie das für das Heliumatom? Und was ähnlich aussieht, ist, dass es einen Ortswellenanteil und einen Spinwellenanteil gibt und der Spinwellenanteil hier ein Singulett beschreibt. Das ist prima, das hätten Sie beim Heliumatom erwartet. Sie sagen, beide Elektronen sind in 1s und die stehen antiparallel. Passt. Dieser Ortswellenanteil sieht tatsächlich anders aus, weil Sie hier die Funktion 4H1SA und 4H1SB haben. Das heißt, Sie haben Kern A und Kern B und Elektron 1 ist entweder im 1s-Orbital um Kern A, das wäre das hier, Und Elektron 2 wäre im 1s-Orbital um Kern B oder umgekehrt. Und das ist natürlich ganz anders als beim Heliumatom, wo Sie nur einen Kern haben und dann eben hier in die Ortswellenfunktion reinschreiben, dass beide Elektronen im 1s-Orbital sind. Sie haben jetzt OC-Übungen, richtig? Darf ich kurz fragen, wie läuft das ab? Da kriegen Sie auch so Übungsblätter und treffen sich ganz ähnlich wie bei der PC-Übung. Gibt es da Bonuspunkte? Und wie läuft da das Bonuspunktesystem? Und dort wird der Korrekturaufwand sozusagen reduziert, indem man davon aussieht, Sie sind wahnsinnig gut und haben schon nach der Hälfte des Blattes 50% erreicht und dann müssen die Tutoren nicht die andere Hälfte korrigieren. Finde ich auch hübsch, ja. Viel Spaß in den OC-Übungen. Wir würden uns wiedersehen nächsten Dienstag.